YouTube verbannt nur wieso in die Algorithmus-Quarantäne. Darüber spreche ich heute mit Frank Stoner.
Hallo Frank.
Frank, schön, dass du da bist. Algorithmus-Quarantäne, kann man wirklich so sagen. Denn uns ist aufgefallen, dass nachdem man uns ja vor ungefähr einem halben Jahr den Kanal mal für eine knappe Woche abgestellt hat, sozusagen gesperrt hatte, und das ja doch großes Aufsehen erregt hat, ist es jetzt so, dass der YouTube-Algorithmus seit, eigentlich kann man sagen, Stich Anfang Februar sich für uns drastisch geändert hat. Und ich will vielleicht mal das verdeutlichen mit einer Grafik, die zeigt, wie wir zum Beispiel noch im Mai ein Verhältnis zwischen Klicks von Nutzern mit Abo und Nutzern ohne Abo hatten. So, und das kann man sagen, das war so ungefähr 1:3, also 75% unserer Klicks resultierten aus Nutzer ohne Abos. Und diese Klicks wiederum, die resultieren aus Videovorschlägen, die YouTube eben allen möglichen Zuschauern macht und eben nicht nur ausschließlich unseren Abonnenten. Und dieses Verhältnis hat sich ja seit Mai jetzt bis fast Ende Februar dahingehend entwickelt, dass die Anzahl der Klicks von Abonnenten die Anzahl der Klicks von Nicht-Abonnenten übersteigt. So, das kann man jetzt erstmal so hinnehmen und man muss sich ja dann die Frage stellen, was hat das zu bedeuten? Ist unser Programm schlechter geworden?
Genau, das ist, um das für die Zuschauer zu bringen, was hat sich da verändert? Unser Programm ist sicher nicht schlechter geworden. Wir produzieren viel Content, nur wie es am Wachsen. Aber wir bekommen sozusagen weniger Zuschauer außerhalb von unserer Blase, außerhalb von den Leuten, die sowieso regelmäßig unsere Sachen anschauen, die eben ein Abo mit uns haben. Und es ist genau wie du sagst, dass wenn jetzt der normale YouTube-User zu Hause seinen YouTube anschaltet, wir tauchen weniger oder gar nicht mehr auf der Liste der vorgeschlagenen Videos auf. Und so ist dann der Vergleich, den du da ziehst, völlig richtig. Wir sind unter Quarantäne. Wir sind sozusagen in die Isolation getrieben. Wir sind nicht verboten, weil darüber haben wir auch schon gesprochen. Letztes Jahr, wo wir mal ganz abgeschalten würden, fragen wir uns auch, nach welchen Grundsätzen läuft das? Wir verstoßen gegen keine Rechte und so weiter. Also wir halten uns an Recht und Gesetz. Wieso werden wir da so isoliert? Ja, wir dürfen sagen, was wir wollen. Nur man sorgt halt dafür, dass wir in so einer Schmuddelecke landen in der Quarantäne und dann einfach viel, viel weniger Menschen da draußen erreichen. Außer die uns sowieso schon kennen. Und das ist natürlich gut, das seid ihr, das ist unser Stammpublikum. Aber es geht auch darum, wichtige Informationen möglichst breit zu streuen. Den Anspruch hat ja jeder, der Medienarbeit macht, sonst würde man es nicht machen. Und ja, jetzt werden wir halt aktiv in die Isolation getrieben und das belastet uns schwer.
Ja. Ja, jetzt kann man natürlich noch viele weitere Argumente ins Feld führen, woran das jetzt zum Beispiel liegen mag. Aber besonders deutlich wird das noch an einer weiteren Grafik. Die ist vor allem in der Studio-App von YouTube besonders gut verdeutlicht. Das ist eine Grafik der letzten 28 Tage unserer Abonnentenentwicklung. Für gewöhnlich war es so, wir haben so, je nachdem, wie gut eben unser Programm gerade ankam, habe ich mal geschaut, so in den letzten Jahren immer so zwischen 70 und 200 Abonnenten pro Tag. In diesem Modus hat das geschwankt. Und dann habe ich auch mal geschaut, wie viele gehen so weg und wie viele kommen dazu. Das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Kurven. Und es sind so im Durchschnitt so 12 bis 15, die so am Tag, die wir verlieren von unseren knapp 200.000 Abonnenten. Und es kommen aber halt so weit über oder so durchschnittlich eben über 100 dazu, so dass das immer eben sich weit über 70, 100, 150 neue Abonnenten pro Tag bewegt hat. So, und wie ist es jetzt zu erklären, dass wir eben an manchen Tagen jetzt Mitte, Ende Februar sogar verlustig waren? Ja? Also da haben wir mal an einem Tag 10 Abonnenten verloren. Das klingt jetzt natürlich nicht besonders tragisch, ja, wenn man 200 Abonnenten hat. Ja, mein Gott, ja, ich habe jetzt kein Problem mit den 10 Abonnenten, die sowieso gegangen werden. Aber was diese Grafik eben verdeutlicht, ist, dass absolut keine dazugekommen sind, weil eben YouTube unsere Videos offensichtlich niemanden, der uns nicht ohnehin schon abonniert hat, empfohlen hat. Und woher sollen es die Leute dann wissen? Vorher hat das YouTube ja getan, Und dafür bin ich natürlich auch erstmal dankbar, ja. Wir haben ja auch keinen Anspruch auf diesen Service. Wir stellen es hier eben lediglich fest und wir wollen natürlich auch darauf hinweisen, weil die jetzige Situation, diese Quarantänesituation, wie wir es getauft haben, unterm Strich, so nenne ich es jetzt mal, für uns fast derselbe Zustand ist wie vor einem halben Jahr, als unser Kanal gesperrt wurde.
Nur härter, weil es der Kanal gesperrt wurde, da hat es auch einen großen Paukenschlag gegeben, das nehmen dann die Leute wahr. Und es gab dann auch diese Welle von Solidarität von vielen anderen Medienmachern, von euch, vom Publikum. Und das kam uns an, das löste auch was aus. Aber jetzt ist es ja eher so, man ist auf so eine schleichende Talfahrt gesetzt. Ja, ihr könnt machen, was ihr wollt, seid frei, aber man wird eben Schritt für Schritt weiter isoliert. Und ich finde interessant, dass du sagst, dass du das jetzt auch ziemlich zeitnah lokalisieren kannst, also seit Anfang Februar, weil, also ich habe das bei mir schon länger jetzt, ja, und ich habe das auch schon bei uns beim Jahresabschluss thematisiert. Mein Thema des letzten Jahres war mein Problem mit YouTube. Und ich habe das schon ganz lange so, ich glaube, ich bin schon lange auf Quarantäne, wenn ich zu Hause schaue, was mir, das ist bestimmt schon ein halbes Jahr oder länger, was ich an vorgeschlagenen Videos bekomme. Ich bekomme einfach nichts mehr, was mich irgendwie reizt. Ich bekomme gar nichts mehr auf Englisch. Und auch auf Deutsch nur noch langweilige Dinge. Und also ich bin da schon lange irgendwie auf Quarantäne gesetzt. Und ich muss sagen, es nimmt einem doch Lebensqualität.
Ja, da vielleicht noch der Hinweis, dass halt in den neuen Community-Richtlinien, die auch, glaube ich, Ende Januar in Kraft getreten sind, dann irgendwie endgültig zumindest in der Umsetzung, dass da ja auch definiert ist, dass gerade bei Videoinhalten, mit nachrichtlichen Inhalten oder aktuellen Inhalten, dann eben die richtigen Medien oder die abgenommenen, verifizierten Mainstream-Medien, GEZ-finanzierte Medien, die halt eben als diese bekannt sind, dass die eben auch favorisiert werden in den Videovorschlägen. Ja gut, und wir berichten ja eigentlich auch über dieselben Themen, mehr oder weniger, und gehen da dann natürlich auch da unter, ne? Also somit erklärt sich vielleicht, dass wir kaum oder eigentlich wirklich überhaupt nicht mehr in den letzten 3 Wochen Aufrufe durch sogenannte Videovorschläge hatten. Glaubst du, dass ist ein Algorithmus, der für alle gleichermaßen gilt, oder könnte es sein, dass Nuviso da auf einer besonderen Blacklist nochmal steht?
Ah, sehr gute Frage. Aber ganz ehrlich, weil ich es eben selbst schon erlebt habe, glaube ich, dass es da verschiedene Algorithmen gibt, dass es da vielleicht verschiedene Abstufungen gibt. Und ich bin jetzt kein paranoider Mensch, aber mir ist es halt echt aufgefallen, irgendwie, bei mir hat sich YouTube massiv verändert. Und wenn ich dann mit anderen Leuten spreche, dann nehmen die es gar nicht so wahr. Und manchmal, was erzählst du denn da? Aber bei mir ist es massiv. Bei mir kamen Vorschläge, wo ich mir fast schon denke, also da steckt eine böse Intelligenz dahinter, die auch noch einen Spaß mit mir macht. Ich hatte zum Teil hier auf YouTube Vorschläge, weißt du, schaue ich mir irgendeine Doku an auf Englisch zu irgendeinem heißen Thema, spannenden Thema, und dann kriege ich danach als Vorschläge dreimal hintereinander 2 Stunden Formate mit Kaminfeuer und Prasseln, wo ich mir denke, hey, ich habe noch nie ein Kaminfeuer angeklickt, weißt du, ist es jetzt da, weil ich das geschaut habe oder was? Ja? Und ohne jetzt da in so eine Paranoia zu fallen, dass ich jetzt auch nur irgendwie diesen Leuten wichtig genug wäre, dass sie sich da um mich kümmern. Aber es scheint mir tatsächlich da verschiedene Abstufungen zu geben. Und wenn dein Konsumerverhalten oder auch dein Hochladverhalten, in dem Fall von Nuviso, wenn da zu viele Videos in ihren roten Bereich gehen, wie auch immer der dann definiert ist, dann kann es sein, dass du da in so Kategorien nochmal in eine andere Richtung stolperst, wo dann irgendwann dir nur noch komische Dinge angezeigt werden, beziehungsweise wenn du selber hochlädst, dein Zeug einfach nicht mehr empfohlen wird. Und scheinbar sind wir jetzt dort angekommen mit Noviso. Ne?
Ja, für uns stellt sich natürlich, wenn dieser Zustand länger so beibehalten wird, wenn sich daran nichts ändert, natürlich die Frage, wie wollen wir dann überhaupt noch wachsen? Über diesen Weg geht es ja dann nicht mehr. Und sind wir ganz ehrlich, das war bisher der Weg, wie man überhaupt Aufmerksamkeit generiert. Natürlich über YouTube, nicht über Besucher unserer Webseite. Das macht nicht mal 2% unserer Zuschauer aus, die dann auch irgendwie den Weg auf unserer Webseite finden, wo es übrigens noch viel mehr Inhalte gibt. Ja, also wenn YouTube uns unter Quarantäne stellt, dann kann man sagen, macht das für uns 80 bis 90% Einbußen an Zuschauern, an Klicks und dann natürlich auch an Einnahmen, die uns dann natürlich wieder bei der weiteren Produktion fehlen. Und das ist dann damit quasi ein langsamer Teufelskreis in Gang gesetzt, den wir natürlich versuchen irgendwie abzuwehren. Ja, aber im Moment sind wir da tatsächlich ein bisschen ratlos und beobachten natürlich, wie sich das entwickelt. Vielleicht ist das ja auch nur so eine saisonale Schwankung, wie YouTube gerne seinen YouTube-Partnern mitteilt, wenn die sich darüber wundern, was denn gerade los ist mit den Klicks.
Eine saisonale Schwankung. Naja, ich meine, wir haben darüber schon ein paar Mal gesprochen. Ja, YouTube ist ein privates Unternehmen und vielleicht sind für uns die goldenen Zeiten bei YouTube vorbei. Das ist natürlich tragisch, das tut uns auch erstmal weh, aber jetzt gilt es halt für uns und genauso für andere freie Medien, halt neue Wege zu schaffen, wie wir letzten Endes die Inhalte an die Menschen bringen. Das ist ja der Begriff Medium. Wir sind Vermittler von Inhalten. Wenn das bei YouTube keine große Zukunft mehr hat, ist es jetzt an uns, da neue Strategien zu entwickeln. Und ich weiß, dass du auch sehr, sehr umtriebig und clever auch bist und da neue Möglichkeiten siehst. Aber Stand jetzt ist es halt so, YouTube hat wie eine Art Monopolstellung. Und wie wir uns da genauer entwickeln, wissen wir nicht, weißt du nicht. Stand jetzt ist es auch so, dass wir natürlich uns sehr freuen um jede Unterstützung, die wir bekommen. Eben auch unterstützen, indem wir vielleicht weiterempfohlen werden. Indem ja Leute sagen, hier, guck mal, da ist ein gutes Video. Muss man es wieder wie früher machen, weil es YouTube von alleine den Leuten nicht mehr anzeigt. Und ja, an uns wird es halt sein, muss man eine neue Strategie entwickeln. Ne?
Ja, Stichwort Quarantäne. Das ist natürlich auch noch ein ganz eigenes Thema für sich. Also das Coronavirus ist angekommen in Deutschland. Es lässt sich kaum noch eindämmen. Die ersten Schulen bleiben dicht, Kitas wurden geschlossen. Glaubst du, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das flächendeckend womöglich jetzt hier der Fall sein könnte, dass man wirklich wie in China auch einen Großteil der Bevölkerung unter Isolationshaft, hätte ich jetzt schon fast gesagt, sondern zwangsangeordnete Zuhause-Quarantäne verordnet?
Also ich würde es jetzt nicht mehr ausschließen. Den Corona geht jetzt schon ein paar Wochen, Monate ist das Thema da. Ich muss sagen, in den ersten Wochen habe ich es jetzt nicht so ernst genommen. Ganz einfach, weil ich das schon im Laufe meines Lebens schon öfter mitbekommen habe, dass Krankheiten dann auch sehr überzogen dargestellt wird. Das ist dann ganz viel Fear-Porn, es wird oft gehypt, oh, große Katastrophe. Und das kann ich mir erinnern, das war schon in den 90ern so, wenn du dich erinnerst, Creutzfeldt-Jakob, BSE, dann hatten wir Vogelgrippe, Schweinepest, SARS und was, ich weiß nicht, was alles. Und bei den meisten von denen war es dann doch im Nachhinein viel mehr Aufregung, als was wirklich war. Tatsächlich würde ich sogar sagen, was oft genug, zumindest war der Verdacht, dass es auch so eine Art Psy-Op ist, also eine psychologische Operation, um auch die Leute ein bisschen Angst zu machen und vielleicht gleichzeitig hier WHO zu stärken, Impfprogramme, was auch immer. Und so habe ich das die meiste Zeit jetzt auch gesehen bei dem Corona. Naja, erstmal kein großes Ding. Aber ich muss sagen, so in den letzten paar Tagen, ich nehme es jetzt ernster. Ja, zum einen, weil ich mir einfach nicht mehr vorstellen kann, dass nur für eine Psy-Op man diese großen wirtschaftlichen Preise dafür bezahlt. Weil es ist ja wirklich krass. Und wie groß die Auswirkungen sind, können wir gar nicht erkennen. Aber Stand jetzt ist der Handel zwischen China und Europa vielleicht nicht komplett zum Erliegen gekommen, aber doch massiv eingeschränkt. Und ich meine, was das allein an wirtschaftlichen Auswirkungen hat, ist für mich schon ein Indikator dafür, das ist eine ziemlich ernste Situation. Sonst würde man nicht so weit gehen. Ne? Und da ist jetzt, gerade jetzt in den letzten zwei, drei Tagen, muss ich sagen, ist da eine Dynamik reingekommen in diese Corona-Entwicklung, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich das schon ernst nehme und mir tatsächlich vorstellen kann, ja, vielleicht wird das in naher Zukunft auch in Deutschland massiv unser alltägliches Leben beeinträchtigen. Ja.
Bereitest du dich darauf vor? Also beziehungsweise, wie kann man sich darauf vorbereiten? Weil man ja nicht genau weiß, es ist ja jetzt ein anderes Szenario als jetzt zum Beispiel ein flächendeckender Stromausfall. Mhm. Wahrscheinlich wird auch das Wasser weiterhin funktionieren. Aber was ja durchaus ein Problem sein könnte, ist, wenn die Handelsketten teilweise unterbrochen sind, Lieferketten funktionieren nicht mehr, regionale Quarantäne stattfindet, ist natürlich irgendwann das Angebot im Supermarkt leer. Vor allen Dingen, wenn sich das erstmal rumgesprochen hat, diese Idee, sind sie noch schneller leer. Und irgendwann ist dann ganz schnell alle, das dauert keine 72 Stunden. Und lass dann nochmal 72 Stunden vergehen, dann gibt es schon Probleme. Wie kann man denen entgegenwirken?
Ja, auf die Frage bereite ich mich vor. Also zum einen die ganze medizinische Geschichte, da bereite ich mich gar nicht vor und das macht mir auch nicht wirklich Angst. Also ich habe in meinem Leben auch viel schon mit Krankheiten war ich konfrontiert gewesen. Ich habe jahrelang im Rettungsdienst gearbeitet. Ich war auf meinen Reisen auch in allen möglichen tropischen Ländern und habe mich dem auch immer ausgesetzt. Ich habe mich da nie zurückgezogen oder sowas. Ja. Da hatte ich keine Sorge. Da habe ich auch jetzt keine Sorge. Ohne dass ich damit meine, ich stehe da drüber, bin gefeit. Ja. Aber wenn es irgendwann erwischt, dann ist es halt so. Aber auf was ich mich schon durchaus vorbereite, ist auf die möglichen ganzen anderen Auswirkungen. Die machen mir viel mehr Sorge, als dass jetzt das Corona mich selber erwischt oder nicht. Aber welche Auswirkungen das auf unser alltägliches Leben hat, wie sehr der Handel beeinträchtigt wird, wie sehr dann vielleicht irgendwann auch Nachschubwege von Rohstoffen oder auch von technischen Teilen Nachschubwege abbrechen, die für uns ganz wichtig sind. Weil du hier den Blackout angesprochen hast. Ich meine, in dem Fall, ich weiß es nicht, aber unsere ganze moderne Infrastruktur und auch die der Elektrizität, ist ja abhängig auch von gewissen Rohstoffen, von gewissen Teilen. Jetzt, was ist denn, wenn auf einmal so da was kaputt geht und wir haben halt keinen Kondensator mehr, weil halt wir die Kondensatoren normalerweise aus China kaufen? Das ist nur das Beispiel. Ich weiß nicht, ob es so ist bei dem Kondensator. Aber nur das Beispiel, wenn diese Ketten unterbrochen sind, dann kann es ganz schnell sein auch, dass es so eine Entwicklung gibt, wo unsere moderne Wirtschaft, die auch so ausgelegt ist, durch diese ganze Globalisierung, ausgelegt auf, dass die Dinge on demand kommen, nichts mehr groß einlagern, sondern Dinge kommen, dann werden sie verarbeitet. Wenn da die Kette unterbrochen wird, dann kann das in der Folge ganz viele Ausfälle geben. Und das können wir überhaupt nicht überschauen. Wir haben auch da keine Präzedenzfälle. Und ich weiß es auch nicht besser als ihr. Aber ja, in der Tat, da mache ich mir schon Gedanken drüber und auch ein bisschen Sorgen, so dass dort das Leben sich zumindest vorübergehend doch sehr ändern könnte, als wir es gewohnt sind. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, Leute, jetzt Hamsterkäufe machen. Aber ich glaube schon, dass es nicht unvernünftig ist, gerade wenn man auch vielleicht einen Mehrpersonenhaushalt hat, wenn du Familien hast, wenn du vielleicht dich vorbereitest, dass es sein könnte, dass du vielleicht mal 2, 3 Wochen unter Quarantäne bist. Da ist jetzt nicht die Panik, dass du verdurstest oder verhungerst, aber also irgendwas wird dann schon, irgendeine Grundversorgung wird schon da sein. Aber trotzdem kann man sich natürlich auch ein bisschen gemütlicher machen, wenn man das schon davor sorgt. Ich weiß nicht, wenn beispielsweise jemand Raucher ist, dann wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn du mal ein bisschen Tabak zu Hause hast. Oder was auch immer was deine Bedürfnisse sind, damit du halt entspannt und ein glücklicher Mensch bist, du und die deinen. Es geht also nicht nur darum, ah, wir werden verhungern, sondern es geht darum, sich darauf vorzubereiten, dass vielleicht dieses On-Demand, wie wir das auch als Lifestyle haben, ich brauche es, gehe schnell rüber in den Supermarkt, kauf's mir, dass das vielleicht unterbrochen ist und dass man da ein bisschen mehr vorausdenkt und die Bedürfnisse, die man hat, ist wahrscheinlich kein Fehler, wenn man die schon mal auf Vorrat hat. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, ohne da jetzt in Panik zu verfallen, aber sich vorbereiten ist bestimmt kein Fehler. Ja.
Ja, genau. Wir wissen nicht, was kommt. Für die meisten ist Vorbereitung wahrscheinlich noch schnell Netflix-Abo abschließen für die Zeit der Quarantäne. Wer weiß das schon, soll natürlich keine Netflix-Werbung sein, ja, um Gottes Willen.
Gibt auch andere gute
Ja.
Medienportale.
Wir haben noch ein Thema für diese Woche. Mich erreichen oder erreichten die letzten Tage wirklich sehr viele Mails mit einem Hinweis zu einer Petition, die unbedingt gezeichnet werden sollte. Dies zu beurteilen, obliegt natürlich bei den Zuschauern. Es geht um die Idee oder um die Forderung oder um den Einbringung eines neuen Gesetzes, nämlich die Kinderrechte sollen nach dem Vorbild der UN-Kinderrechtskonvention im Grundgesetz verankert werden. Hast du es mitbekommen?
Ja, habe ich mitbekommen und in der Tat sehe ich das auch kritisch. Ich meine, zunächst mal, wir alle sind für Kinder. Ja, also ich kenne keinen, der jetzt sagt, oh, Kinderrechte finde ich blöd. Aber allein schon, dass man überhaupt von Kinderrechten spricht oder auch von Frauenrechten oder so weiter, es geht erstmal um Menschenrechte. Wir sind alle Menschen. Ja, und es ist aus meiner Sicht überhaupt kein Bedarf da, dass man das jetzt aufspaltet und das noch irgendwie besonders macht. Es sind jetzt schon vom Recht her, vom Gesetz her, sind Kinder geschützt. Jede Art von Kindesmissbrauch oder Misshandlung oder ist ja schon verboten. Ja. Da brauchen wir nichts Neues machen. Es ist schon verboten. Wie weit man das Recht immer durchsetzen kann, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich sehe jetzt keinen Bedarf nach, dass man da die Gesetze irgendwie verbessert, weil die alten nicht tauglich wären. Und das an sich macht einen da schon stutzig. Und dann eben auch diese Aufteilung, ja, Kinderrechte, Frauenrechte. wir sind Menschen, ja, und die Menschenrechte, die gelten ja schon bei uns, sind schon verankert. Und deswegen irritiert mich das ein wenig, und dann hab ich halt schon die Sorge, okay, so bekommt halt eventuell der Staat wieder mehr Zugriff auch. Denn das ist vielleicht jetzt noch nicht akut, aber wir wissen nicht, wohin sich das entwickelt, wie man dann Kinderrechte definiert. Und dann kann es ja schon sein, das ist nur mal so überspitzt gesagt, in einer Zukunft kann es ja schon sein, dass wenn du politisch aktiv bist für eine Partei oder eine Gruppe, die vielleicht nicht gesellschaftlich anerkannt wird, dann sagst du schon, das arme kleine Kind, bei diesem Vater, das wird er da, gerät unter schlechten Einfluss, deswegen holen wir das Kind da raus. Oder weil der Vater, was weiß ich, vielleicht gerne seine 5 Bier oder sowas trinkt. Ja? Sagt man, hey, das geht schon nicht. Und natürlich ist da diese Grenze immer schwierig, aber indem man diese Kinderrechte in so Grundgesetz verankert, bekommt halt in solchen Fällen der Staat noch mehr Zugriff und kann dann vielleicht auch noch schneller, noch leichter argumentieren, weil immer Verweis aufs Grundgesetz. Ja, wir müssen so handeln, weil das Gesetz zwingt uns dazu. Und da steckt, glaube ich, so die Gefahr dahinter.
Ja, es ist immer die Frage nach der Motivation, weil, wie du schon richtig sagtest, eigentlich braucht es keine erweiterten Kinderrechte, weil es eben eigentlich schon alle Gesetze gibt, die müssten nur vielleicht konsequenter umgesetzt
Genau.
werden. Und natürlich gibt es eine Menge Fälle, wo jeder normale Mensch zu dem Ergebnis kommt, hier müsste der Staat oder wer auch immer eingreifen. Und es gibt auch Fälle, wo es tatsächlich für das Kindeswohl
Oh
wirklich
ja.
entscheidend ist, da die aus der Familie rauszuholen. Obwohl das natürlich erstmal das Schlimmste ist, was man einem Kind antun kann, ist von Mama und Papa trennen. Aber es gibt Fälle, ja. Also wenn die Kinder die
Zweifellos,
ganze
ja.
Zeit nur verprügelt werden, dann muss man die da rausholen zu ihrem Schutz.
Aber die gibt es ja jetzt auch schon so. Die sind jetzt auch schon geschützt. Das ist jetzt auch schon, wenn du, es ist jetzt auch schon verboten, sein Kind zu prügeln und
Genau.
misshandeln. Und wenn es rauskommt, kriegst du jetzt auch schon,
Das ist bereits
nimmt es auch
abgedeckt,
schon
und
sein
von
Leben.
daher
Genau so
kann
ist
man
es.
das als Argument, obwohl das Argument natürlich völlig richtig ist, kann man es trotzdem nicht für diese erweiterten Kinderrechte ins Feld führen. Was man aber ins Feld führen kann, ist natürlich, dass erweiterte Kinderrechte natürlich auch immer bedeuten, die erweiterte Entrechtung der Eltern. Die verlieren nämlich tatsächlich dadurch an Rechten, und das zeigt ja sehr gut das Beispiel Norwegen. Norwegen, wenn man danach googelt zum Beispiel, ist das kinderfreundlichste Land, die besten Kinderrechte, den Kindern geht es nirgendwo so gut wie in Norwegen. Und das mag im Schnitt vielleicht auch so sein, weil die Gesetze dort sind. Aber eben, wie du auch gerade sagtest, die Gefahr besteht eben darin, dass der Staat eben sein Recht zu sehr missbraucht und Kinder aus Familien reißt, aus naja, politischer Motivation zum Beispiel her, oder eben einfach, weil bestimmte Beamte besonders übereifrig sind. Da gibt es in Norwegen wirklich krasse Fälle, und darüber hat auch diese Woche Götz Wittneben bei Neue Horizonte mit der Petentin der aktuellen Petition, Doris Schuster, gesprochen, und da schauen wir natürlich mal rein.
Es geht bei diesem Gesetz um den Staat und die Aushebelung des Elternrechts.
Genau. Also in dieser Reportage, die habe ich mir natürlich auch angeschaut, bin ich auch bei meiner Recherche drauf gestoßen, und das ist wirklich ganz erschreckend, was da alles passiert, aus welchen Gründen Kinder aus den Familien rausgeholt werden, weil der Staat sieht, dass Kindeswohl gefährdet ist. Das ist zum Beispiel mit Fluor. Ja, wenn die Kinder kein Fluor in der Zahnpasta zum Beispiel nehmen oder Karies bekommen. Das ist, weil in einem Fall war es so, dass eine junge Mutter, die hatte eine psychische Erkrankung gehabt, weil sie halt was erlebt hat in der Kindheit. Da war die noch jung in der Pubertät, und dann ja, war sie 9 Jahre lang eigentlich klinisch gesund, sage ich mal. Es wurde immer gesagt, also es ist keine psychische Erkrankung mehr vorhanden. Und trotz allem hat sie ohne Ankündigung das Kind aus der Familie, einen Säugling aus der Familie geholt bekommen. Und ja, das muss man schon, also das ist erschreckend einfach. Oder Familienbett. Viele hier in Deutschland, die ich kenne, haben ein Familienbett. Die nehmen ihre Kinder mit ins Bett. Für die ersten, ich meine, das ist ja auch nicht schlimm, wenn die Kinder klein sind und die haben Nähe, ist doch toll. Ja, in Norwegen ist es so, dass das verboten ist. Ja.
Das ist grotesk. Ich habe tatsächlich mit einem Zuschauer, einem Deutschen, der seit langem in Norwegen lebt, gesprochen und hat das auch bestätigt mit dem Flur, ne, dass man schon verdächtig ist. Also er hat nicht gesagt, dass dann die Kinder weggenommen wurden, aber schon verdächtig ist, wenn man seinem Kind keine Flur-Zahnpasta gibt und beim Impfen hört es ganz auf. Ja, und wir haben, es ist ja auch fast zeitgleich, hat man jetzt die Impfpflicht eingeführt, also dass die Menschenwürde umgangen, weil Selbstbestimmungsrecht ist ja ausgehebelt. Und dieser Zusatz 1a zum Artikel 6 ist ein weiterer Hebel, die Eltern, also so kommt auch der Bund christlich-demokratischer Juristen in seinem Gutachten im November letzten Jahres zu dem Urteil, dass dieser Zusatz ein Hebel ist, um Eltern von ihren Kindern zu trennen, beziehungsweise Kinder von ihren Eltern. Und ich weiß nicht, welcher Agenda man da folgt. Ne, dann kann es sein, dass Kinderkrippe Vorschrift wird, Kindergartenvorschrift wird, Impfen sowieso. Ne, wenn Menschen, gut, da werden sie jetzt schon bestraft, wenn sie ihre Kinder nicht zur Schule quälen oder so. Aber das sind aus meiner Sicht Hebel für einen diktatorischen Staat.
Ja, also ja. Bildung auch ein Thema. Wir haben hier noch keine Kindergartenpflicht. Und ich sehe das ja selber so, dass jeder das individuell für sich entscheiden kann, weil jedes Kind ist auch individuell. Und da muss man gucken, es gibt Kinder, die können später in den Kindergarten gehen, weil sie einfach noch nicht so weit sind. Und das wäre ja dann schon ein Problem. Jetzt mit 3, also es gibt ja Studien, die belegen, also Bindungsstudien, dass Kinder eigentlich von 0 bis 3 Jahren auf jeden Fall bei der Mutter sein sollen. Ja. Also Vater natürlich auch, aber es ist eigentlich auch die Mutter, die meistens sich um das Kind kümmert.
Körperlich,
genau. Und es gibt keinen anderen, der das ersetzen kann. Mhm. Ja, kein anderer. Und wenn man sich die Studien mal dann, sich mal ansieht, dann kann man nicht verstehen, warum immer gefördert wird. Es wird Geld reingesteckt. Jetzt ist Kindergarten ja auch praktisch bezuschusst. Ich habe es auch noch nicht verstanden, warum werden Familien nicht bezuschusst? Warum wird nicht geguckt, dass die Kinder halt länger zu Hause bleiben können? Und
die Familien die Wahl haben, das tun zu können. Mhm. Ja, aber durch steuerliche Gesetzgebung, man könnte mit einem Federstrich ja die Steuergesetzgebung so ändern, dass Familien diese Möglichkeit haben, indem man sagt, okay, bis zu dem Alter brauchen die keine Steuern zu bezahlen, als Beispiel. Oder? Ja. Ja, aber wenn die Frau dann Steuerklasse 5 bekommt, und die Mieten explodieren, das heißt, zu meiner Jugend hat ein Arbeiter eine Familie ernähren können. Mhm. Als ich so weit war, war das schon fast nicht möglich, es sei denn, man arbeitet bei VW oder BMW. Oder
ja, man sagt ja häufig, dass Kindergarten halt gut für die Bildung wäre. Das ist nämlich der Grund, wieso der Kindergarten eher bezuschusst wird oder gefördert wird, dass die Kinder in den Kindergarten gehen, schon so früh wie möglich, damit sie ja die Förderung bekommen und die Bildung bekommen. Alles wird unter Bildung verkauft. Ja. Ich nenne es, also für mich jetzt Indoktrination von klein auf. Und das ist eigentlich das, wo wir gar nicht mehr hinwollen.
Ja. Doris Schuster im Gespräch mit Götz Mitneden gibt es schon in voller Länge auf dem Kanal von Neue Horizonte und auch auf unserer Webseite nuviso.tv. Die Petition kann man noch bis 5. März zeichnen. Den Link dazu blenden wir auch in der Videobeschreibung ein.
Hier, Frank, wo du so ein T-Shirt gerade an hast mit Free Assange, das ist doch so gewesen. Julian Assange, der ist doch deswegen in diese ganzen juristischen Probleme bekommen, weil er in Schweden wurde ihm doch eine Vergewaltigung vorgeworfen. Und das ist so ähnlich. Das, was ihm vorgeworfen wurde, dass das überhaupt justiziabel wird, ist ja das Ergebnis gewesen, weil man eben die Frauenrechte nochmal besonders gestärkt hat. Und grundsätzlich, ich bin bei den Frauenrechten voll dabei, ist ja klar. Aber das wurde dann so verstärkt, dass da eben eine Menge Grauzone ist, eine Menge Spielraum ist. So bis hin, wir müssen ja gar nicht in die Details gehen, wir sind ja Familiensender. Aber dass du sozusagen eine schriftliche, ein Verständniserklärung vor dem Geschlechtsverkehr brauchst und so weiter und so weiter. Und wenn da irgendwelche Dinge nicht in Ordnung sind, ist ganz schnell möglich, dir diesen Vergewaltigungsvorwurf zu geben. Bei Assange war es doch genauso. Neue Rechte und plötzlich bist du auf einmal in einer juristischen Geschichte drin.
Das sind die betroffenen Frauen gar nicht die Hauptankläger, sondern der Staat ist der Ankläger, ohne dass das jetzt von den Frauen ausging. Und bei den Kindern ist es im Prinzip genauso. Da gibt es Fälle, da nimmt sich der Staat das Recht raus, einer frisch gebackenen Mutter ihr Säugling zu entreißen, eben mit der Begründung, dass vor Jahren, vor einem Jahrzehnt mal bei ihr eine Diagnose gestellt wurde, die aber schon längst auskuriert und ausgeheilt war. Aber so weit geht das da in Schweden. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wie da die Fälle, die da alle noch juristisch am Laufen sind, ausgehen. Und ja, jetzt haben wir viel gequatscht für die Woche. Mal gucken, wie das weitergeht hier mit der Quarantäne bei YouTube. Und von daher natürlich auch der Aufruf, da wir jetzt ja gar keine neuen Zuschauer mehr erreichen, sondern nur noch unsere eigenen Abonnenten. Schaut vielleicht trotzdem mal auf unserer Webseite vorbei. Natürlich könnt ihr ein Nuviso Plus Abo abschließen, da würden wir uns sehr freuen. Können die Arbeit auch ja, trotzdem weiterführen, hoffentlich in Zukunft, auch wenn unsere Filterblase dann zum Schrumpfen verdammt ist, auf lange Sicht gesehen. Weil so muss man es ja jetzt sagen. Wir haben uns schon gefreut, ja, bald hat man 200.000 Abonnenten. Und jetzt sieht es im Moment so aus, so kurz vor diesem Ziel werden uns extrem viele Steine in den Weg gelegt.
Ja, aber es wird uns erstmal eben nicht aufhalten. Unsere Aufgabe ist letztens, wir sind Medien, das heißt, wir sind Vermittler von Informationen. Das werden wir machen. Und wenn es auf die eine Art nicht geht, dann müssen wir halt auf einen anderen uns irgendwie einen Weg finden. Aber es macht es natürlich nicht einfacher, weil man muss sich dann auf einmal mit Dingen beschäftigen, die halt nicht der reine Content sind, sondern müssen jetzt wieder andere Strategien entwickeln. Ja, deswegen tut uns das auf jeden Fall gut, wenn wir von euch Support bekommen und sei es noch mit guter Zurede, wenn die Nuviso-Family da ein bisschen enger zusammenrückt, dann tut uns das auf jeden Fall gut und ermutigt uns halt unsere Arbeit erstmal weiterzumachen. Ja.
Genau. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis nächste Woche.
Bleibt gesund.